Just Play GameFeature.de.
Das Spiel hat von der USK die Altersfreigabe ab 16 Jahren erhalten.
Hi und willkommen im Game Feature Test Center. Ich bin Marvin und bei mir ist die Antje.
Hallo.
Du durftest ja jetzt für uns einen neuen Titel von Konami testen. Und zwar Castlevania Lords of Shadow 2. Es ist eine ziemlich große Reihe schon. Ich glaube, du hast irgendwas gesagt vom 35. Teil oder so ungefähr.
Ja.
Ist ja eine ziemlich, ziemlich große Reihe.
Ja.
Aber worum geht's denn dieses Mal überhaupt?
Ich habe das Spiel ja für die Xbox 360 getestet. Gibt's ja auch noch für alle, jawohl, nee, für die neuesten Konsolen nicht, sondern halt nur für PS3 und für den PC auch. Und ja, worum geht es? Also es ist im Prinzip eine kleine Reihe in der Reihe, sozusagen. Okay. Deswegen ja auch der Beititel Lords of Shadow. Der knüpft tatsächlich gar nicht an die Ereignisse von Lords of Shadow 1 an, sondern auf diesen Zwischentitel, würde ich fast sagen, Mirror of Fate.
Okay.
Das ist ein Spiel, das ist erschienen für den 3DS damals und mittlerweile, glaube ich, sogar auf Steam erhältlich. Da geht es, ach ja genau, und für die, für Download-Packs zum Beispiel auf der Xbox 360, auf der Live, also auf dem Xbla, sage ich immer.
Mhm.
PSN gab es die auch zum Runterladen, als kleinen Titel, sage ich mal. Da wurde die Geschichte vom ersten Teil schon weitererzählt. Da geht es nämlich noch um den Sohn und den Enkelsohn des Hauptprota-Antagonisten. So sicher bin ich mir, ich tendiere eher zum Antagonisten. Gabriel Belmont. Ja, der hat einen Sohn und dieser Sohn hat nochmal einen Sohn und diese beiden Söhne kämpfen jetzt gegen ihren Vater oder haben gekämpft gegen ihren Vater. Das wird nochmal ganz kurz zusammengepasst am ersten Teil von Lords of Shadow 2, also so im Tutorial, sag ich mal. Und ja, weil Gabriel Belmont war ja mal ein guter Christ oder ein guter Krieger der Bruderschaft, die dem Herrn gedient haben. Und jetzt ist er ja Dracula, also der eigentliche Bösewicht, den es halt schon immer bei Castlevania gab. Und den spielen wir eigentlich jetzt. Der ist halt mehr oder minder von seinen Nachfahren zerstört worden oder zumindest sehr stark geschwächt, sodass er sehr viele Jahrhunderte schlafen musste, um dann jetzt in der Neuzeit wieder geweckt zu werden.
Und dann haben wir jetzt auch als neuer Lord der Finsternis eine neue Mission.
Ja, also genau. Also wir haben eigentlich immer noch die gleiche Mission, mehr oder minder. Wir sind jetzt so dabei, Lucifer, den eigentlichen Bösewicht, zu zerstören und seine Machenschaften zu vernichten.
Also der Lord der Finsternis versucht, den Lord der Hölle und der noch finsterer Finsternis zu töten.
Mit der Macht der Finsternis.
Das Antagonistische tötet das noch antagonistische Antagonistische.
Genau.
Sozusagen.
Ja, so ungefähr. Also das ist ganz merkwürdig. Also generell muss ich echt sagen, die Story hat sich zwar relativ spannend irgendwo angehört mittendrin. Es gibt Passagen, man denkt so, aha, ist ja interessant. Aber dann gibt es wieder so Momente, wo du dir denkst so, Moment, diese Figur habe ich im ersten Teil getötet. Die ist zu Staub zerfallen. Die gibt es nicht mehr. Du bist sie wieder da.
Wieso?
Das wird auch nicht erkannt. Ich werde nicht sagen, wer es ist, aber wenn ihr es spielt, werdet ihr selber erfahren. Ich meine, das ist total unlogisch. Und warum ist unser Sohn in Kindesform jetzt als Geist vor uns erschienen und hilft uns? Der wollte uns doch töten. Und das Ganze ist ja auch in der Neuzeit. Also viele Gesichter kommen ja auch wieder aus den ersten beiden Teilen. Und aber du denkst dir manchmal so, okay, ja, nee, das macht jetzt keinen Sinn. Oder du möchtest gerne irgendwas, weil es gibt ja mehrere Handlungsstränge in diesem Spiel, du möchtest irgendwas über bestimmte Personen erfahren, die dich echt interessieren, wo du denkst, ja, dieser Story-Twist ist halt ganz toll. Und dann denkst du dir so, ja, aber jetzt passiert auch nicht wirklich was. Also es ist so ein gemischtes Gefühl im Verlauf der Handlung.
Aber ein Neuling zum Beispiel würde das doch gar nicht merken, also dass da so kleine, ich sag mal, Logikfehler vielleicht vorkommen.
Das stimmt, aber er ist verwirrt. Ich kann mir das allein schon, da die Vorgeschichte mehr oder minder nur so relativ kurz erzählt wird, also sprich, was ist passiert, bevor jetzt Dracula wieder auferstanden ist. Vor allen Dingen, man erfährt so nicht wirklich viel darüber, wie Dracula jetzt überhaupt zerstört wurde, um dann wieder aufzuerstehen. Wir wissen zwar jetzt warum, aber so richtig der ganze Werdegang wird echt sehr knapp zusammengefasst. Und ich glaube, jemand, der da vielleicht ein bisschen mehr erfahren möchte über die ganze Hintergrundgeschichte, der sollte schon die ersten beiden Teile, also Lords of Shadow 1 und Mirror of Fate, halt schon gespielt haben.
Aber kommen wir doch mal zu dem Eigentlichen, was ein Spiel ausmacht, das Gameplay. Also für mich persönlich sieht es ja ein bisschen so aus wie eine kleine God of War-mäßige Geschichte, also von Spielprinzip her.
Ja.
Wie hast du das denn empfunden?
Also es ist genauso mächtig, sage ich mal, teilweise. Also wir haben gleich am Anfang zum Beispiel einen riesengroßen Roboter der Christenheit. Der Engel ausspuckt, irgendwie.
Okay.
Ja, das war schon ein bisschen episch und an dem musste man auch hochklettern mit relativ, die waren gar nicht so schwer, die Kletterpassagen. Auf jeden Fall musste man schon ganz schön klettern und springen, ausweichen, während des Kletterns natürlich. Ja, solche Sachen, jetzt im Verhältnis zu God of War gab es auch, aber ich finde, das ist nicht so massig und nicht zu brutal. Auch actiongeladen, aber nicht zu brutal. Und auch nicht so schwer.
Also findest du, schwierigkeitsgradmäßig ist es leichter?
Den
also
kannst du ja anpassen.
Ah, okay. Also es ist ein anpassungsfähiger Schwierigkeitsgrad.
Genau. Du kannst entweder als Einsteiger, sage ich jetzt mal, wirklich locker, flockig da deine Gegner töten und dich ein bisschen ausprobieren. Und derjenige, der halt schon erfahrener ist und sich sagt, so alles Kinkerlettchen, der macht halt den Hardcore-Modus durch, ne? Und ja, aber an sich ist es relativ einfach gestrickt. Du hast einmal ein Schwert, mit dem du halt die Kraft von Dracula, also Leben und so, zurückerhalten kannst. Du kannst auch Leute beißen, um halt natürlich durch Blut Leben zu erhalten. Du hast die Krallen auch als Waffe zur Verfügung, mit denen du die Verteidigung der Gegner durchbrechen kannst. Zum Beispiel, wenn jemand ein Schild vor sich hält und sagt, hier, ich blocke deine Angriffe damit, die kannst du halt damit zerstören. Und als klassische Waffe, die du halt irgendwie immer hast, ist halt diese Blutpeitsche. Oder diese Peitsche, also.
Mhm.
Hier ist es im Prinzip eine Blutpeitsche. In den Castlevania-Teilen ist es halt immer irgendwie eine Peitsche. Schon seit dem ersten Teil gibt es diese Peitsche.
Aber gibt es denn dann auch ein bestimmtes, ich sag mal, Level-System oder so ein Aufwertungssystem für diese Fähigkeiten oder die Waffen, dass die im Laufe der Zeit besser werden?
Ja, also auf jeden Fall du musst ja auch eine Leiste auffüllen oder es gibt eine vorgeschriebene Leiste, wie oft du das Schwert benutzen darfst oder die Krallen. Die wird natürlich dementsprechend erweitert. Das ist möglich. Ansonsten, ja, Lebensspannweite wird auch erweitert, aber das ist halt so mit dem Laufe der Geschichte, was du an Erfahrung dazu gewinnst. Also es gibt jetzt nicht sowas wie, ich habe jetzt eine große Combo-Geschichte, die ich irgendwie freischalten muss oder so, die gibt es nicht. Also es ist ja auch keine RPG-Elemente oder sonst da was drin, das ist halt einfach bloß ein Action-Adventure.
Aber wie sind jetzt die Bossfights zum Beispiel inszeniert? Du hast schon gesagt, der erste Bossfight ist direkt mit einer Klettersequenz. Gibt es da noch andere? Also gibt es zum Beispiel so Quicktime-Events oder so Cutscenes, die die Bossfights so ein bisschen von normalen Kämpfen abheben, sag ich mal?
Nein. Also das ist halt, du hast halt viele Kombos, die du je nachdem, wie zum Beispiel, wenn der Gegner eine Attacke losbricht, sag ich mal, und du die halt unterbrichst mit Blocken, kannst du nur Special Moves halt auslösen damit. Also halt eine spezielle Combo halt.
Sollte man im Spiel dann denn auch blocken oder ist es wirklich Hackenslay, ich hau einfach drauf und blocken ist zwar eine Funktion, aber wer benutzt die schon?
Je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad du hast. Also ich finde natürlich, dass was mir halt echt auf die Nerven ging vor allen Dingen, ist, dass die Gegner viel zu schnell agiert haben teilweise. Also du hast halt sehr schlecht die Möglichkeit, schnell genug zu reagieren mit dem Blocken, sodass du halt erstmal so eine Combo lostreten kannst.
Okay.
Zum Beispiel, es wird zwar signalisiert hier mit einem roten Signal über dem Gegner, dass er gleich einen speziellen Angriff ausführt und du könntest doch schnell blocken, aber das passiert einfach viel zu schnell. Du hast überhaupt keine Ruhepausen zwischendrin. Keine Sekunde hört der Gegner auf dich einzuprügeln. Und das macht es echt schwierig, taktisch groß was rauszuschlagen. Also wenn man natürlich sehr erfahren ist in sowas und schnell reagieren kann, ist es natürlich einfacher wahrscheinlich, aber ich bin da noch so ein bisschen, ich muss erstmal schauen, wann macht der Pause? Gibt es einen bestimmten Intervall, in dem der Gegner welche Kombos anwendet? Ist es komplett random halt? Oder es ist schwierig, da halt wirklich was rauszufiltern, was du wirklich aufschlagen kannst, was effektiv ist gegen den Gegner. Also ganz ehrlich, ich bin manchmal mehr so der Typ, der einfach was draufhaut. Und wenn du halt mit dem Schwert draufhaust, ich meine, das Schwert bringt dir ja Leben zurück und macht auch relativ gut Schaden. Ja.
Unser gutes Vampirschwert.
Ja, genau, unser tolles Schwert, was dann dein Leben heilt, das ist schon nützlich, ne? Ja, aber gut, man sollte natürlich nicht vergessen, ja, wenn der Gegner zu stark in Rüstung ist oder zu starke Abwehr hat an seinem Körper dran, dann sollte man doch die Krallen nicht vergessen. Man sollte schon die Waffen entsprechend wechseln, je nach Taktik und Strategie der Gegner auch.
Jetzt ist unsere Spielwelt ist ja auf Castlevania begrenzt. Wobei Castlevania jetzt nicht nur dieses Schloss ist, es ist ja jetzt in diesem Spiel umgebaut. Oder, also man sieht ja, dass das Schloss abgerissen wurde und da wurde jetzt eine Stadt drauf errichtet. Mhm. Wirkt diese Spielwelt dann zu klein oder ist sie doch überraschend groß?
Also naja, für Verhältnisse von Castlevania, im Verhältnis zum Beispiel zum ersten Teil, ist ja alles mittlerweile so ein bisschen Open World gehalten. Sprich, du kannst überall hingehen, das ist nicht schlauchartig gelevelt, so wie man es halt kennt. Es wirkt dadurch erkundbarer, sag ich mal, und freier. Aber immens riesig ist es natürlich auch nicht, weil man versucht ja hier auf den Fokus der Hauptgeschichte natürlich zu beschränken. Man kann natürlich auch sich anderweitig beschäftigen, anderen Handlungssträngen oder so, aber an sich, ja, es geht halt, ne? Es ist kein Final Fantasy oder andere Rollenspiele, weil wir sind ja immer noch im GTA 5 oder so, ist es auch nicht. Ja. Ne? Also sowas braucht man hier nicht
erwarten. An GTA 5 kann sich niemand messen.
Nein, wahrscheinlich gerade nicht. Nein. Schon, ich sag mal ganz, sagt man, ist nicht böse, aber ne, ein Castlevania schon nicht, also schon gar nicht.
Aber jetzt muss sich so ein Castlevania natürlich auf dem Markt einfach mit anderen Spielen schlagen. Und wie schlägt sich das zum Beispiel grafisch mit anderen Spielen? Ist es okay oder eher so Durchschnitt?
Also ich glaube, sie haben halt einige Sachen verbessert zwar in den Spielen, also jetzt im zweiten Teil oder ja, naja, in der kleinen Reihe im Prinzip ist ja schon der dritte Teil eigentlich. Ich habe aber keine merklichen Veränderungen zum ersten Teil gespürt. Also jetzt optisch nicht.
Okay, ist ja eigentlich schade für ein Spiel.
Ja, also ich finde auch der Hauptcharakter oder generell sieht das ein bisschen anders aus. Ich glaube, sie haben ein bisschen an den Texturen was verändert, aber an sich ist es nicht groß atemberaubend mit vielen Cutscenes und so. Es ist es einfach nicht. Es ist solide, es sieht schön aus, ist die Atmosphäre halt, die dargestellt wird, ist total Bombe, gerade so auch in der Neuzeit bringt das ja ein komplett anderes Feeling als im Teil davor. Aber an sich, ja, es sieht nett aus. Ja, also man kann nicht meckern über den Teil. Die Grafik finde ich ansprechend schon fürs Auge, ne, zum Gucken. Aber man braucht keine Großleistungen erwarten hier in Sachen Grafik.
Jetzt sprichst du von der Atmosphäre, aber zu der Atmosphäre gehört ja auch immer Musik. Und gerade bei Castlevania gibt es ja so orchestrale Soundtracks.
Ja.
Erleidet dem Spiel jetzt eine gewisse Epik oder ist es mehr so, nee, also man merkt die gar nicht, die sind so unterm Radar quasi.
Nee, also ich finde ja die Musik von Castlevania ganz toll. Also sie ist halt gerade auch bei Bossfights ist sie halt grandios, also ich finde sie echt schön, weil wenn du gerade meintest, es ist ja so ein bisschen, es ist schon ein bisschen epischer halt, ne? Gut, dass du jetzt im normalen Spielverlauf halt nicht die krassesten Musikstücke dabei hast, ist klar, aber du hast schöne Musik dabei, die das Ganze halt auch so ein bisschen mysteriöser, weil es geht ja um Vampire, ne, und dunkle Mächte und so. Das passt schon sehr gut dazu.
Jetzt kommt das Spiel ja ausschließlich mit einer englischen Synchro. Mhm. Deutschen Untertitel. Ist der Untertitel gelungen oder hättest du dir vielleicht auch eine deutsche Synchro gewünscht? Ist die englische okay oder gibt's Fehlsynchronisation, sag ich mal? Also wo es nicht lippensynchron ist.
Finde ich gar nicht. Also ich habe halt immer das Gefühl, dass die englischen Synchronsprecher mehr von ihrem, naja, von ihrer Kunst, wie sagt man, von ihrem Handwerk verstehen als Deutsche im Verhältnis zu Videospielen. Ja, ich finde immer, im Englischen hört es sich bei weitem immer besser an als im Deutschen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber wenn es die Möglichkeit gibt, englischsprachige Synchro, deutschsprachige Synchro, switche ich sowieso immer auf Englisch. Und die ist hier auch sehr gelungen. Also halt unser Gabriel Belmont, der hört sich auch an wie ein düsterer Vampir und ne, und auch die anderen Stimmen sind sehr gut abgestimmt auf ihre auf ihre Figuren, auf ihre Charakterzüge auch. Also da haben sie wirklich sehr gute Synchronsprecher rausgesucht. Ansonsten lippensynchron ist es größtenteils. Ich meine, dass man nicht immer ganz die Lippen Synchronität ne, ist klar, aber ich habe mich daran nicht gestört. Also ich habe jetzt nichts gehabt, wo ich sagen müsste, das fand ich jetzt kacke oder so. gab es nicht, nein.
Jetzt haben wir natürlich viele positive wie auch negative Sachen zum Spiel sagen können. Wie würdest du denn das Spiel ansetzen? Was verleihst du für eine Wertung und was würdest du zum Fazit sagen?
Also ich gebe dem Spiel 74%. Es ist kein Mega-Kracher, aber es hat auch nicht groß enttäuscht. Ich habe mir halt ein bisschen gewünscht, dass die Story vielleicht ein bisschen logischer ist oder vielleicht ein bisschen einsteigerfreundlicher. Ansonsten finde ich natürlich, dass das mit den Gegnern schlecht gelöst wurde. Ich finde die Kamerasteuerung total super. Und die Hilfen bei den Kletterpassagen, das habe ich noch gar nicht gesagt. Weil das fand ich echt klasse, weil ich bin jemand, der sieht nicht gleich sofort, okay, wo springe ich jetzt hin? Es gibt die Möglichkeit, sich das anzeigen zu lassen, so Kletterhilfen. Finde ich ganz super bei sowas.
Ich bin Kletterbehinderte.
Ja, ganz ehrlich, also ich bin auch kein Assassin's Creed-Spieler oder so. Für mich ist das immer so ein bisschen eine Qual, anstatt ein Erlebnis. Also, ja. Nein, also ich fand's echt unterhaltsam. Ich mag ja sowas mit Vampiren sowieso immer und ich finde ja persönlich, ne, dass Gabriel Belmont und sein Sohn und sein Enkelsohn so mit die hübschesten männlichen Hauptfiguren in Videospielen überhaupt sind. ja, da hat die Gamer-Damenwelt auch ein bisschen was von dem Ganzen. Ja, gibt es nicht so viel tatsächlich, ne? Also.
Ich kann es nicht so gut beurteilen, ehrlich gesagt.
Ja, aber, ne, so ein kleines, und für andere, vielleicht für die Kerlwelt, Gamerwelt, keine Ahnung, ist natürlich der dunkle Lord, der Badass mit den Krallen und dem Schwert und der Peitsche. Nein, also es ist schon hübsch anzusehen. Ich mochte die Atmosphäre hauptsächlich am meisten und auch die Figuren, auch die weiblichen Figuren, die da noch vorkommen. Ich finde die immer gerade so in Vampirgeschichten am spannendsten. Und an sich, ja, hat Spaß gemacht, war teilweise schon knackig, aber ja.
Und 74% sind ja auch immer noch eine gute Kaufempfehlung für Fans der Reihe.
Auch wenn es
nicht unbedingt für Neulinge
ist. Für Neulinge, ich würde sagen, startet mit dem ersten Teil. Ansonsten für Fans der Reihe natürlich Kauf muss. Also, ne?
Ja.
Die möchten noch bestimmt wissen, wie es weitergeht nach dem Cliffhanger vom ersten Teil.
Dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei dir für den Test und wünsche unseren Zuhörern noch einen schönen Tag, Abend oder wann sie das hier auch hören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.
Danke auch.
Tschüss.
Tschüss.
Alle weiteren Informationen findet ihr auf gamefeature.de.